nach neun. Hier ist Radio 3. Und es gibt ja diesen Hollywood-Gestus, wenn man sich an Verstorbene richtet, dass man so nach oben guckt und sagt, wo immer du uns jetzt hörst, lieber Cutter, mit wem wir so gerne zusammengearbeitet haben, würden wir das in Richtung von Caspar David Friedrich machen, wissen wir ganz genau, in welche Richtung wir uns ausrichten wollen, wenn wir im 250. Jahr nach seinem Geburtstag an ihn denken wollen. Wir müssten uns in Richtung des Mondes wenden, denn er mochte den Mond so gern, er war dem Mond sogar verfallen. Das weiß ich selbstverständlich nicht von alleine, sondern das weiß ich, weil es im Buch Zauber der Stille von Florian Illies vorkommt. Heute öffnet in der Alten Nationalgalerie die Ausstellung über Caspar David Friedrich. Wir haben gestern ausführlich darüber geredet, dass es eine Ausstellung ist, die höchstwahrscheinlich an die Erfolge der Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle und auch in Dresden anknüpft. Die Kuratorin Birgit Verwiebe sagt über Caspar David Friedrich:
Er ist ein völlig monolithischer Künstler. Er hat sich irgendwie selbst geschaffen. Er hat etwas völlig Neues geschaffen und das liegt an seiner Persönlichkeit. Er konnte zeichnen, hervorragend. Er konnte sehen, präzise sehen. Seine Augen, was die gesehen haben, er konnte sich das auch merken. Er hat das verinnerlicht.
Und das reicht uns natürlich überhaupt nicht zum Thema Caspar David Friedrich. Florian Illies ist jetzt mit mir verbunden. Er hat das Buch Zauber der Stille, Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten, geschrieben. Wenn ich das richtig weiß, steht das schon längst in der Bestsellerliste, wie das für Florian Illies Bücher üblich ist. Guten Morgen, Herr Illies.
Schönen guten Morgen.
Caspar David Friedrich, Sie haben sich mit dem jetzt sehr ausführlich, sehr detailreich beschäftigt. Ehe wir darüber reden, wann ist denn der in Ihr Leben getreten? Sie sind ja Kunsthistoriker, das heißt, den gibt es dann schon lange für Sie.
Ja, den gibt es schon lange, aber ich habe eher immer einen weiten Bogen um ihn gemacht, weil ich das Gefühl hatte, einerseits habe ich ihn nie so richtig verstanden und andererseits hatte man das Gefühl, als Deutscher muss man ihn lieben, so wie man Goethe liebt, also als hätte man gar keine andere Wahl. Und deswegen habe ich ein bisschen länger gebraucht und jetzt erst so seit 5, 6, 7 Jahren würde ich sagen, ja, man muss ihn wirklich lieben. Der Widerstand ist zwecklos, aber ich habe einen längeren Anlauf gebraucht, aber die Liebe ist jetzt umso nachhaltiger, würde ich sagen.
Das müssen wir genau ausloten, Ihr Liebesverhältnis, wie das dann tatsächlich weiterging. Wir haben gestern hier darüber gesprochen, dass Caspar David Friedrich sich von seinem Betrachter, von der Betrachterin, von demjenigen Menschen, der vor das Bild tritt, Ehrfurcht wünscht. Ehrfurcht vor der Wucht der Schöpfung. Ist Ihnen das auch so gegangen? Also ist da immer noch ein Moment der Ehrfurcht drin? Weil es gibt ja so einzelne Details, die das einfach auf wunderbare Art und Weise da wirklich vom Sockel holen. Zum Beispiel, dass er keine Figuren richtig gut zeichnen konnte. Also ist das noch was Ehrfürchtiges für Sie, Herr Illies?
Es gibt Bilder, vor denen kann man, glaube ich, gar nicht anders stehen als mit Ehrfurcht. Das kann man auch anders nennen. Das ist auch was wie Andacht oder ein Stille werden. Schon das ist ja was besonders Seltenes in unserer Gegenwart, dass man vor einem Bild steht und stille wird und einfach was sieht und das Gefühl hat, hier passiert was ganz Besonderes. Aber ich habe andererseits auch das Gefühl, dass man auch aufpassen muss, dass man durch zu viel Ehrfurcht entrücken manchmal auch die Maler. Und ich habe zum Beispiel einen Maler wie Raphael, vor dem sollte man auch vor Ehrfurcht stehen, aber ich habe das Gefühl, der erreicht die Menschen eigentlich gar nicht mehr mit diesen biblischen Geschichten, mit dieser sozusagen sehr aufgeladenen biblischen christlichen Malerei. Das ist bei Friedrich ganz anders. Das geht viel stiller, viel subtiler. Das setzt eigentlich erstmal gar nichts voraus, außer dass man sich diesem Bild mit vollkommener Offenheit und mit vollkommener Andacht, Ehrfurcht, Neugier nähert. Und das macht seine Bilder, glaube ich, aus. Sie setzen nichts voraus, aber wenn man dann anfängt, in sie einzusteigen, dann will man gar nicht mehr hinaus.
Das ist ja ein Kennzeichen Ihrer Bücher, Herr Illies, dass Sie man könnte zuerst annehmen, wenn man noch keins Ihrer Bücher gelesen hat, da kommt der große Feuilletonist Florian Illies und die ganzen großen Zeitungsstationen, eine Zeitung selber gegründet und dann werden wir jetzt mit diesem ganzen Dünkelvokabular zugeknüppelt und das Gegenteil ist der Fall. Ich denke an Ihr herrliches Buch Liebe in Zeiten des Hasses, wo ich im Prinzip ein ganzes Germanistikstudium gefühlt nachgeholt habe, weil ich über Autoren wie Leon Feuchtwanger beispielsweise ganz neue Sachen gelernt, aber auch nicht nur schmeichelhafte. Und jetzt ist es bei Zauber der Stille wieder so, das Gegenteil von Ehrfurcht, sondern man denkt sich, Caspar David Friedrich war ein Mensch. An einer Stelle heißt es im Buch, er ist die Tochter neu zur Welt gekommen, aber er kann gar nicht in aller Ruhe einen Baum malen, während die da quengelt. Das ist Ihnen wichtig, dass man da so richtig tief reingeht.
Nee, man muss da tief reingehen, weil ich glaube, das ist große Gefahr, dass man Künstler zu Heiligen macht. Und auch Caspar David Friedrich ist ein Mensch gewesen und das Buch von mir soll einfach ihn auch als Menschen zeigen, der dann heilfroh ist, wenn die Frau mit dem schreienden Baby für 2 Monate aufs Land fährt, weil er dann endlich wieder malen kann. Also der war auch ein ganz normaler Familienvater und Mensch, der Ruhe in seinem Atelier brauchte, um diese Bilder der Ruhe zu malen. Also den Zauber der Stille war auch etwas, was er ersehnt hat in der Zeit des Babygeschreis zu Hause. Und ich finde, das brauchen wir, um diesem Künstler uns auf eine andere Weise zu nähern als auf den Knien. Das ist nie gut. Das ist ein Mensch gewesen, der hat schlechte Bilder gemalt, aber der hat auch eben überirdisch gute Bilder gemalt. Und ich finde es eigentlich aufregend, dass man jemanden, gerade indem man ihn nicht zu einem einzigartigen Helden macht, sondern in seiner ganzen Vielschichtigkeit zeigt, dass man ihm auf diese Weise besser nahe kommt. Und das Zweite ist für mich natürlich bei meiner Sprache immer, dass ich einfach Bücher schreibe ohne Fremdworte, weil ich das finde, dass es eine Aufgabe des Autors ist, sich die Arbeit zu machen, nicht des Lesers. Das ist eine altmodische Sicht, aber ich finde es schön, dass die Leserinnen und Leser einfach reinsteigen können, mitgehen können, in dieses Leben einsteigen können, in die Geschichten rund um Friedrich. Und die Arbeit, die soll ich mir mal lieber schön vorher machen, um die Bücher zu lesen, die schwerfälligen, theoretischen, komplexen Bücher, um zu versuchen, wo was rauszuholen ist, von dem ich glaube, dass man es unbedingt erzählen muss.
Ja, und das ist, ich glaube, das macht es auch so unglaublich angenehm, das zu lesen oder auch als Hörbuch zu hören, dass dieses ganze moderne Psychogequatsche von den Narrativen und den Triggerpunkten und was es da nicht alles gibt, dass das eben zum Glück alles da nicht vorkommt. Wir reden gleich weiter mit Florian Illies über sein herrliches Buch Zauber der Stille. Hier ist Radio 3. Ich lese die komplexen Werke, ich wühle mich durch die Fachterminologie, mache mir ein Bild und dann bereite ich es für die Leserin und den Leser auf. Das hat uns Florian Illies gerade so ungefähr erklärt. Das ist sein Vorgehen gewesen, jetzt auch bei dem Buch Zauber der Stille über Caspar David Friedrich. Ich lerne bei Ihnen, Herr Illies, dass diese Rückenansicht von Menschen in den Bildern von Caspar David Friedrich damit zu tun hatten, dass er dafür verspottet worden ist, so schlecht Figuren zu zeichnen.
Ja, er hatte ganz offenbar von seiner Mentalität her, von seinem Typus her, unglaubliche Scheu, Menschen anzuschauen. Man weiß, er wurde rot, wenn er Menschen zufällig auf der Straße begegnet ist. Er hatte unglaubliche Schwierigkeiten in dem Aktstudium, was zur Malereiausbildung eigentlich dazugehörte, nackte Frauen zu malen. Und deswegen sind diese Zeichnungen aus dem Aktsaal unglaublich missglückt. Er wurde verspottet. Er sei zwar nicht der beste Maler, der beste Aktmaler, aber der längste Aktmaler. Und also das sind sehr ungelenke Zeichnungen ganz am Anfang, als er anfängt, sich den Figuren zu widmen. Und dann entdeckt er irgendwann die Tannenbäume für sich, denn die sind herrlich. Die kann er stundenlang angucken, ohne rot zu werden. Die bewegen sich auch nicht hin und her, die wackeln nicht. Und dann hat er einfach seine gesamte Aufmerksamkeit, seine gesamte Beobachtungsgabe in die Tannennadeln, in die Tannenzapfen, in die Rinde gelegt. Und deswegen sind diese Bäume von ihm eigentlich wie menschliche Porträts. Und die Personen dann in seinen Bildern, die zeigt er eben auch deshalb bevorzugt von hinten, sodass er nicht sich detaillierte Gesichter dort irgendwie ausdenken muss, die er da hineinmalt. Nein, diese von hinten gesehenen Figuren, die kommen auch daher. Sie sind dann natürlich, werden sie zu was ganz Großem, weil sie für uns stellvertretend in diesen Bildern stehen und wir jetzt heute, 200 Jahre später, einfach in diese Rückenfiguren einsteigen können. Wir können uns den Mantel dieser Figuren umlegen und dann gucken wir plötzlich in eine Landschaft des frühen 19. Jahrhunderts. Also das ist schon eine, neben einer sozusagen Herleitung aus den malerischen Schwierigkeiten, dann am Ende ein Geniestreich, weil er quasi dafür sorgt, dass für Jahrhunderte, Jahrtausende vielleicht, wenn die Bilder es überstehen, wieder Menschen neu in seine Bilder einsteigen können.
Wir haben gestern hier bei Radio 3 mit einem jungen Fotografen gesprochen, der die Bilder von Caspar David Friedrich fotografisch nachstellt, weil er sagt, viele der Bilder von Caspar David Friedrich hatten eine quasi fotografische Präzision. Was stimmt da jetzt aus Ihrer Sicht, Herr Illies? Weil es ja auch hieß, Caspar David Friedrich hat selbstverständlich, das ist auch in Ihrem Buch Zauber der Stille drin, lange Wanderungen unternommen, sowieso, ob obligatorisch Spaziergänge eigentlich jeden Tag. Das heißt, er hat Natur die ganze Zeit beobachtet, Elbsandsteingebirge, seine heimische Ostseeküste. Und gleichzeitig hieß es aber auch, er hat irgendwann so viel gesehen, dass er problemlos in seinem Atelier, in seinem Zimmer stehen konnte und das so angeordnet hat, wie ihm das gefiel. Das würde aber natürlich dem fotografischen Realismus widersprechen.
Ja, das ist eine ganz merkwürdige Sache, dass dieser große Romantiker, den wir natürlich dafür auch feiern, dass wir das Gefühl haben, er verklärt die Natur, er sieht in der Natur Gottes Schöpfung. Es war ein ganz gläubiger, christlicher Mensch, dieser Friedrich, dass er auf der anderen Seite ein moderner Collagenkünstler ist. Also seine Landschaften, die wird man nie finden in der Wirklichkeit. Also was er auf seine Leinwände malt, das ist in seinem Kopf entstanden und ist wie eine ganz große Collage. Er nimmt einen haargenau gezeichneten Bergrücken aus dem Harz und er setzt ihn neben einen Bergrücken aus dem Elbsandsteingebirge. Und davor setzt er dann eine Eiche, die genau bis in den kleinsten Ast hinein einem Eichenbaum entspricht, den er vielleicht 10 Jahre zuvor an der Ostsee gesehen hat. Also er mischt diese präzisen Natureindrücke dann am Ende wieder zusammen zu einer schlüssigen Landschaft. Und das ist natürlich sehr aufregend, dass er das Gefühl hat, er kann noch einmal eine Neuschöpfung quasi in seinem Atelier vornehmen und fühlt sich da offenbar vollkommen frei. Selbst als er den legendären, berühmten Watzmann malt, ein riesiges, monumentales Bild, was jetzt eben auch in der Alten Nationalgalerie hängt, da setzt er davor, weil ihm da offenbar irgendwas fehlte vor dem Watzmann, einfach einen kleineren Steinhügel, den sogenannten Trudenstein aus dem Harz, den setzt er einfach in seinem Gemälde vor den Watzmann. Der ist da nie gewesen und wird da nie sein. Aber in der Kunst von Friedrich liegen da ganz andere harzige Steine davor. Und das ist schon sehr aufregend, wenn man sich fragt, wie kommt dieser Mensch dazu, die Natur einerseits so genau abzumalen, abzuzeichnen, das ist eine wichtige Unterscheidung, und dann in der Malerei auf neuartige Weise zusammenzusetzen. Und ich habe dafür dann für mich nach langem, langem Schreiben und Nachdenken die Formel gefunden, Friedrich atmet Natur ein, um sie dann wieder als Kunst auszuatmen.
Ah ja, das ist eine Sache, die ihn zuerst populär gemacht hat. Und dann sagen Sie aber auch, Ende des 20. Jahrhunderts war der Künstler Caspar David Friedrich vergessen. Wie erklären sich solche Konjunkturen, wenn wir daran denken, dass sowohl in Dresden, aber vor allen Dingen auch in der Hamburger Kunsthalle sich lange Warteschlangen gebildet haben von Menschen des Jahres 2024, die diese Ausstellung sehen wollen? Für Berlin wird nichts anderes erwartet, da sind die Öffnungszeiten schon ausgedehnt worden. Also wie erklärt sich das, dass da ein Künstler eigentlich schon total vergessen war und plötzlich ist er dann wieder der er heute in unserer Wahrnehmung ist?
Er hat zu seiner Zeit nicht den Erwartungen seiner Zeit entsprochen. Aus ihm sprach ganz offensichtlich bereits Zukünftiges. Deswegen waren seine Zeitgenossen irritiert, verstört. Sie konnten mit dieser collagenhaften Naturmalerei nichts anfangen. Auch, dass in dieser Malerei keine Antworten gegeben wurden, sondern nur Fragen gestellt wurden. Und nach seinem Tod war er völlig vergessen. Und das Faszinierende ist, dass genau das, dieses Fragenstellen, dieses Offene dieser Landschaften, die einen eigentlich nur befragen, selbst nach seinen, also uns heute, nach unseren Träumen, unseren Sehnsüchten, die wir da reinlegen können, das scheint genau eine Malerei zu sein, die für uns gemacht zu sein scheint. Also wenn Sie heute in die Bild-Zeitung schauen, da schreibt unfassbarerweise Franz Josef Wagner einen Brief an Caspar David Friedrich, er hält ihn also für den angemessenen Adressaten einer seiner berühmten, populären Briefe. Da ist also Caspar David Friedrich angekommen. Goethe hat ihm damals nicht geschrieben, aber heute schreibt ihm die Bild-Zeitung, weil er auf eine ganz merkwürdige Weise für unsere von den Bilderstrudeln des Internets, von den schrecklichen Kriegsbildern im Fernsehen, von der ganzen Digitalisierung überforderten Gesellschaft ist er zu einem Seelenflüsterer geworden und einem Naturapostel auch. Also er hat wirklich so eine Rolle jetzt eingenommen. Er scheint uns von alten Zeiten erzählen zu können und zugleich von der Essenz eigentlich, um was es geht im Leben. Und diese Kunst von ihm also ist so populär im Jahr 2024, wie sie nie gewesen ist. Ich glaube wirklich, Caspar David Friedrich steht gerade am Gipfel seines Ruhms. Es werden wahrscheinlich 1 Million Menschen am Ende dieses Jahres in Hamburg, in Berlin jetzt und dann in Dresden, Greifswald und Weimar die Ausstellung gesehen haben. Das ist so eine unfassbare Zahl, das ist so unvorstellbar schön. Und weil Sie sich vorhin gefragt haben, wo er denn all dem zuschaut, der gute Caspar David Friedrich, er hat selbst gesagt, er sitzt später wahrscheinlich auf dem Mond, weil er ihn so oft gemalt hat. Er kommt nicht in den Himmel, vielleicht ist er auch im Himmel. Auf jeden Fall guckt er von ganz oben gerade runter, reibt sich die Augen, kann das nicht glauben und ist dann doch sehr glücklich. Aber da er ein Mecklenburg-Vorpommer, ein echter Pommer ist, wird er dieses Glück uns nur sehr zaghaft zeigen.
Sagt Florian Illies, der ein sehr, sehr lesenswertes Buch geschrieben hat über Caspar David Friedrich. Zauber der Stille heißt es. Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten. Logischerweise als Kurator, der er auch schon mehrfach war, hat Florian Illies die Ausstellung schon gesehen. Die unendliche Landschaften heißt in der Alten Nationalgalerie. Öffnet heute, Eintritt 20 € oder ermäßigt 10 €. Herr Illies, ich danke Ihnen vielmals auch für das tolle Buch und wünsche Ihnen ein sehr schönes Wochenende. Vielen Dank.